Wir kommen von Weihnachten und haben die Geburt von Jesus gefeiert. Und heute feiern wir auch wieder Gottesdienst. Und in diesem Gottesdienst geht es um eine Feier, um diese Hochzeit von Kana. Und Marion hatte vor ein paar Jahren einen Kalender. Und da kommt jetzt ein Bild, der Matthias blendet es gerade ein. Da stand drauf: Jesus, der Partykönig. Und immer wenn ich dieses Bild sehe, muss ich an diese Hochzeit von Kana denken. Jesus, der die Feier irgendwie auch gerettet hat. Und trotzdem finde ich irgendwie, ist es auch eine komische Geschichte. Was tischt uns da der Evangelist Johannes auf? Was will er uns mit diesem Weinwunder sagen? Welche tiefere Bedeutung hat es? Ist es ein Luxuswunder? Hatten die Leute nicht eigentlich schon genug, ja, getrunken ist eigentlich verkehrt, hatten sie nicht eigentlich schon genug gesoffen? Ich nehme uns heute mit auf eine kleine Reise durch die Bibel und durch das Johannesevangelium. Johannes nutzt dieses Wunder, um symbolisch darauf hinzuweisen, warum ist Jesus eigentlich gekommen. Der Wein ist das Symbol für Freude, für Heil, für die Fülle der Heilszeit. Schon Amos sagte, die Berge werden von süßem Wein triefen und alle Hügel werden fruchtbar sein. Und wenn Gott in Jesus ein zweites Mal wiederkommt, dann wird es ein Leben in Fülle geben, in Vollkommenheit. Und es sagt auch etwas über Gottes Liebe. Gottes Liebe kennt nämlich nur Überfluss. Seine Liebe kennt keine Grenzen. Und wer Gottes Liebe ahnt, der mag selbst noch Angst und Nöte und Krankheit und das Nachlassen der eigenen Kräfte im Leben spüren und erleben. Aber wer die Ehrlichkeit Gottes einmal erlebt hat, der ahnt, hier gibt es Leben im Überfluss. Und bei der Hochzeit geht es ja auch um einen Bräutigam. Und das sind schon die Bilder im Ersten Testament, im Alten Testament, wo Gott dieses Bild für die Beziehung zu seinem Volk Israel nutzt. Da lässt der Hosea nach vielen Irrwegen des Volkes Gottes sagen: Ich will dich mir verloben auf ewig. Und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ich will dich mir verloben in Treue und du wirst den Herrn erkennen. Erkennen meint hier die ganzheitliche Beziehung zwischen zwei Menschen, beziehungsweise in diesem Text dann halt eben zwischen Gott und seinem Volk Israel. In Hesekiel 16 vergleicht Gott Israel als ein ausgesetztes, als ein blutendes Baby, das sterben wird, wenn er es nicht annimmt. Und er nimmt es an und sagt: Du sollst leben. Und dann wächst dieses Kind auf und nach einiger Zeit heißt es dann, es ist die Zeit der Liebe. Und Gott sieht es wieder an und sagt: Du sollst mein sein. Gott rettet sein Kind und sieht es als Braut an und schließt einen unverbrüchlichen Bund mit seinem Volk. Und wir dürfen durch Jesus wissen, das gilt auch uns, dass Gott über dich und mich sagt: Du sollst leben und du bist mein. Wie viele Menschen haben niemanden, der das zu ihnen sagt? Und vielleicht hat es auch noch nie jemand zu dir gesagt: Du sollst leben, du sollst dazugehören, du gehörst zu mir. Aber Gott sagt es zu uns. Und Mario und ich hatten schon das Recht, die eine oder andere Trauung durchzuführen. Und ist ja immer für uns, wir haben eigentlich immer die besten Plätze, weil wir stehen vorne vor dem Brautpaar und die anderen, die bei der Hochzeit dazukommen, sitzen ja von hinten, die können nur von hinten drauf gucken. Und wenn wir dann vorne vor ihnen stehen, dann sehen wir, wie sie sich zärtlich und verliebt anschauen. Und Besonders finde ich schön, wenn man immer die Augen betrachtet, da sieht man, was da ausgestrahlt wird. Und jetzt denkt mal an den verliebtesten Menschen, den ihr kennt, oder an den verliebtesten Moment, den ihr in eurem Leben hattet. Und dann haben wir immer noch keine Spur davon, wie sehr Gott uns liebt. Und so ist die Hochzeit ein Symbol für die Heilszeit. Und mit der begründet Johannes der Täufer auch sein Zurücktreten hinter Jesus. In Kapitel 3, Vers 29 sagt er selber, wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Johannes tritt hinter Jesus zurück. Das ist die Vorgeschichte. Und nun heißt es, am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Und hier direkt am Anfang dieser Geschichte gibt es einen Schönheitsfehler. Dort heißt es nämlich, dass wer war eingeladen? Maria war eingeladen. Wahrscheinlich bei der Verwandtschaft. Wer steht im Mittelpunkt? Wer ist Anhängsel? Und wer ist Nachfolger? Maria war eingeladen und Jesus und seine Jünger waren auch dabei. Ich habe mich gefragt, wie sind du und ich, wie sind wir heute Morgen aufgestanden? Wie sind wir in diesen Tag gegangen? Warum sind wir heute zum Gottesdienst gekommen? Bist du oder ich heute Morgen aufgestanden und haben gesagt, Jesus, das ist dein Tag. Was hast du heute mit mir vor? Wo willst du heute mit mir hin? Oder ist es nicht vielmehr so, dass wir gesagt haben, ja, wir gehen heute auch zum Gottesdienst und Jesus ist auch dabei? Und wir merken schon, es ist ein kleiner Akzent, aber der Unterschied zwischen Nachfolge oder vorneweglaufen ist entscheidend. Denn dann beim Vorneweglaufen ist Jesus auch dabei. Die Erzählung beginnt nicht mit Jesus, sondern mit Maria. Und nur so verstehen wir auch den Dialog, als der Wein dann leer ist. Und Johannes liebt solche Dinge, denn er ist überzeugt, wenn ein Mensch versucht, seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, sein Leben ohne die Gemeinschaft mit Jesus zu gestalten, dann wird er immer einen Mangel haben. Dann werden immer Bedürfnisse offen bleiben. Bei der Frau am Jakobsbrunnen sagt Jesus, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wir sind als Menschen bedürftig. Wir sind dazu geschaffen, um in Beziehung mit Gott zu leben. Und wenn wir diese Beziehung nicht haben, dann müssen wir sie mit etwas anderem kompensieren. Wer diese Beziehung nicht hat, der muss eigentlich auch herausragend perfekt sein. Wie viele Mütter und wie viele Väter haben dadurch ihre Rolle ausgefüllt, dass sie ein Leben lang gute Eltern sein wollten, dass sie für ihre vorbildliche Erziehung und für ihre tollen Kinder gelobt werden wollten. Womit füllst du deinen Selbstwert? Suchst du Anerkennung durch beruflichen Erfolg, durch berufliches Weiterkommen, durch gutes Geld verdienen? Suchst du Anerkennung durch ehrenamtliches Engagement? Und auch in Gemeinde kann man sich ja super einbringen, denn alle sagen, das ist ja der oder die ist ja super, die macht ja so viel, die ist so toll. Wo suchst du nach einer Aufwertung, weil du sonst keine Anerkennung bekommst? Und wo wir zu wenig leidenschaftliche Liebe erfahren, da neigen wir Menschen zum Ersatz. Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Was ist dein Ersatz? Für Gottes Liebe gibt es keinen befriedigenden Ersatz. Aber so wie Jesus mit anderen Wasser, was er selber ist, so wird hier mit dem Wein das symbolisiert, was er selber sein will für uns. Und spannend ist ja dann, die Mutter von Jesus kommt auf ihn zu und sie sagt, sie haben keinen Wein mehr. Und dieser Satz, der ist ja keine Feststellung, sonst hätte er gesagt, Jesus, ja, hast du recht, ist alle. Darin steckt eine versteckte Aufforderung. Mach was, Jesus. Und Maria meint es gut, aber sie muss eine Lektion lernen. Jesus sagt zu seiner eigenen Mutter, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Das ist der schönste Satz, den eine Mutter hören kann, bestimmt. Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Was geht es mich an? So redet eine Frau im Alten Testament zu den Propheten. Und die Dämonen sagen zu Jesus, was haben wir mit dir zu tun? Es gilt immer darum, abzuwehren, um in die Grenzen zu weisen. Und Maria, ich glaube, mit Maria müssen wir auch diese Lektion lernen. Johannes der Täufer wurde gefragt, wer bist du? Und er antwortet, ich bin nicht der Messias. Ich bin nicht dafür verantwortlich, die ganze Welt zu retten, weil ich es nicht kann. Verstehen wir vielleicht aufgrund unserer Erziehung oder aufgrund unserer christlichen Prägung jede Not als ein Gebot Gottes? Ich muss allem genügen, muss alles richtig machen, ich muss jede Not beseitigen. Jesus sagt, es ist nicht deine Baustelle. Ich bin der Messias, der Sohn Gottes, der Christus. Und ich muss selbst nicht die Welt retten, so gut ich kann aus meiner eigenen Kraft, sondern auch ich gehe immer wieder in die Stille und frage, Vater, wann soll ich was tun? Manche Christen verschleißen im Leben, weil sie die Not mit der Berufung verwechseln. Weil sie nicht gabenorientiert leben, sondern auch anerkennungsorientiert. Weil sie nicht fragen, was ist dein Wille, Herr, sondern was gibt's zu tun? Und wer die Frage stellt, was gibt's zu tun, der ist schon direkt verloren, bevor er anfängt. Als richtige Person, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit dem richtigen Wort, zur richtigen Person. Das heißt, Christus Willen tun und in seinem Willen leben. Und es ist doch entlastend, dass wir nicht mehr denken müssen, wir müssten als Stellvertreter des abwesenden Jesus alles in dieser Welt tun. Er will nur, dass wir in der Beziehung zu ihm leben und in seinem Willen bleiben. Später sagt er, ihr in mir und ich in euch. Und man muss an der Stelle ja Maria ein Kompliment machen, weil sie hat schnell gelernt, kaum stößt Jesus mit dieser netten Aussage ihr mal so richtig vor den Kopf, aber dann sagt sie die entscheidenden Dinge zu den Dienern. Nämlich sie sagt, was er sagt, das tut. Was er sagt, das tut. Wir sollen nicht tun, was nötig ist, sondern das tun, was Jesus sagt. Sonst verschleißen wir und es reicht aber, wenn wir das tun, was Jesus will. Und dann fragen wir, ja, woher soll ich das aber denn wissen, was ich jetzt tun soll und was nicht? Ich glaube, wir sind oft so beschäftigt mit unserem christlichen Leben, dass wir das Wesen des Christseins gar nicht mehr wahrnehmen. Christsein ist Beziehung, schauen und hören auf das, was er sagt. Gehorsam sein, im Sinne von auf seine Stimme hören und sich von seinen Augen leiten lassen. Und dann standen ja dort noch die steinernen Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jedem gingen 2 oder 3 Maß. Ich habe gelesen, sind ungefähr so 600 Liter als Symbol der Heilszeit. Jesus hat die jüdische Sitte von rein und unrein, von heilig und unheilig nicht aufgegeben. Aber hier geht es mehr als um die Reinheit der Finger. Hier geht es um die Reinheit des Herzens. Ein Symbol, um die Erfüllung der Heilszeit deutlich zu machen. Und dann sagt Jesus zu diesen Angestellten, füllt die Krüge mit Wasser, und sie füllten sie bis oben hin. Was verlangt Jesus von uns? Er verlangt von uns nichts, was wir nicht tun können. Füllt Wasser in Krüge. Ich finde, das ist nicht zu viel verlangt, das kann jeder von uns. Alles, was er mehr durch uns tun will, ist dann das Wunder, dass wir zum Segen werden dürfen, dass unsere Worte andere Leute ermutigen und trösten, dass Menschen zum Glauben kommen. Das tun wir nicht. Das tut er. Er sagt, tut, was ihr könnt, und sie taten es. Jesus verlangt nie etwas von dir, was er nicht in seiner Gnade selber vollbringt. Füllt Wasser, aber den Wein, den macht er dann daraus. Und hier verstehen wir das ja leicht. Aber dann lesen wir in der Bergpredigt, liebt eure Feinde. Oder eben bei Marion, lebt in Gerechtigkeit, macht dies, macht das. Und bei Paulus, der kann das immer sehr gut und sehr stramm formulieren. Und dann versuchen wir das. Aus unserer eigenen Kraft. Und dann wollen wir uns ja auch bemühen, so ein bisschen besser zu werden. Besser vielleicht so am Anfang vom neuen Jahr wie letztes Jahr. Aber dann kommt der Krampf, die Aggression, die Traurigkeit, die Wut und die Verzweiflung über sein eigenes Unvermögen, weil man es wieder nicht hinbekommen hat. Und dann ist man frustriert. Denn wir können es nicht. Das Wunder übersteigt unsere Fähigkeiten. Er kann es nur selber in uns und durch uns wirken. So wie der Junge bei der Speisung der 5000 nicht mehr hatte als 2 Brote und 5 Fische. Aber es hat für 5000 gereicht und hier reicht es auch. Nur dass die Menschen Wasser aus Gehorsam bringen. Und das Wunder tut er. Kann ein Junge 5000 Menschen versorgen mit 2 Broten und 5 Fischen? Funktioniert nicht. Können du und ich einen anderen Menschen zum Glauben bringen, und sei es zum Beispiel durch so einen Glaubenskurs, können wir nicht. Kannst du einen anderen Menschen trösten, ihm Vergebung versprechen, kannst du einer trauernden Person eine Perspektive der Hoffnung eröffnen? Nein, nein und nochmals nein. Wir können es nicht. Wir können aber lesen. Sprechen, schreiben, anpacken. Wir können tun, was er verlangt. Aber das Wunder tut er. Und als er dann den Wasser in Wein umgewandelt hat, da sagt Jesus, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und ich finde, das ist ein wundervolles Bild. Christsein heißt, aus seiner Fülle zu schöpfen. Das Verteilen, was er geschaffen hat und verwandelt hat. Wir sollen schöpfen und verteilen. Und so sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben. Sie sollen vollkommene Freude haben, sagt er. Und die Gemeinde des Johannes sagt in Kapitel 1, Vers 16, von seiner Fülle haben wir genommen Gnade und Gnade. Ist das die Beschreibung deiner und meiner letzten Woche? Haben wir aus seiner Fülle, aus seiner Liebe, aus seiner Gnade gelebt? Ich kann für mich sagen, ich habe immer wieder selber versucht, Wasser zu Wein zu machen und habe dann aus Limonade, Wasser, Wein und Bier nur wieder Wasser gemacht, was keiner gebrauchen kann. Es ist so wenig, was er von uns verlangt. Er sagt, folge mir nach. Und wir müssen lernen, dass wir ihn nicht überholen, dass wir selber vorausgehen wollen, dass wir selber groß sein wollen. In der Nachfolge von Jesus besteht Überholverbot. Und dann kommt diese Szene, und da finde ich, da wird Gottes Humor sehr sichtbar. Der Speisemeister probt den Wein und versteht seinen Bräutigam nicht mehr. Er fragt, jedermann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Ich finde eine ironische und humorvolle Erzählung, denn der Speisemeister hatte nichts mitbekommen. Von diesem Wunder. Aber das kann ich versprechen, das Beste kommt zum Schluss. Jesus hat das Beste für uns für den Schluss aufgehoben. Wir meinen ja, dass wir ableben. Und wenn wir Kinder sehen oder Menschen, die gerade zum Glauben gekommen sind und sehen, wie die Jesus vertrauen, dann denken wir vielleicht, Mensch, das waren noch Zeiten. Die beste Zeit liegt hinter uns. So nochmal vertrauen können, aber irgendwie rostet es ja aus, selbst im Glauben alles irgendwie so wenig ein, die Freude geht so ein bisschen dahin. Das Schönste liegt hinter uns. Wer so denkt, dem kann ich sagen, das ist falsch. Das Schönste liegt nicht hinter uns. Das Schönste hat Jesus bis zum Schluss aufgehoben. In Wahrheit leben wir nicht ab. Klar, in unserem äußeren Leben, in unserem Körper leben wir natürlich ab. Keine Frage. Aber das ist nicht unser letzter Leib, sondern unser erster Leib. Der bessere, der schönere Leib wartet im Himmel. Das schönere Gebäude, die tollsten Kleider, die besten Musik, das beste Essen und welche Wünsche und Träume du noch für die Ewigkeit hast, das Beste kommt noch. Aber was ich faszinierend finde, dort steht, Jesus hat das getan als Anfang aller Zeichen der Liebe seines Vaters. Es ist der Anfang der Zeichen. Was du auch immer schon mit Jesus erlebt hast, und selbst wenn du schon 60, 70 Jahre im Glauben unterwegs bist, es war nur der Anfang. Was immer du von seiner Herrlichkeit gesehen hast, es ist nichts von dem, was noch kommt. Er hat dir deinen Durst gestillt, meinst du? Dann komm erstmal in den Himmel. Und ich glaube, wenn wir in den Himmel kommen, dann werden wir erstmal merken, wie genial Gott alles gemacht hat. Da ist voller Wein und der ist noch besser als der Wein hier aus der Pfalz, auch wenn manche das nicht glauben können. Der Himmel wird voller Liebe sein, voller Glück und voller Freude. Und es wird unvorstellbar schön. Und dann kann man dazu lesen und denkt, Mensch, hat der Evangelist Johannes nicht ein wenig die Wirklichkeit vergessen? Nein, gerade weil wir immer wieder leiden, gerade weil wir so viel Elend sehen, und damals war es ja nicht besser, als Jesus gelebt hat, die Israeliten waren unter römischer Besatzung. Die haben immer wieder durch die verschiedenen Jahrhunderte durch, waren sie besetzt, wurden, die Oberschicht wurde teilweise in das andere Land geführt. Die hatten doch auch viel Leid. Und auch wir erleben heute noch viel Leid in dieser Welt, in Israel, in Gaza, in der Ukraine, im Sudan und an vielen anderen Orten in dieser Welt. Und teilweise auch in unserer eigenen Familie, in unserem eigenen Leben. Aber könnten wir nur eine Sekunde unser eigenes Leben, uns selber mit den Augen von Jesus sehen, ich glaube, all unsere Selbstzweifel hätten sich für die Ewigkeit aufgelöst. Wir werden den Himmel offen sehen, das verspricht Jesus seinen Jüngern. Und er sagt ihnen dabei aber auch, ja, ihr werdet gehasst. Eure eigenen Familien werden sich vielleicht von euch distanzieren. In dieser Welt habt ihr Angst, ihr werdet krank und ihr werdet auch wahrscheinlich sterben. Und dennoch sollt ihr auf mich sehen, hier und jetzt. Ich will, dass eure Freude vollkommen ist. Im Himmel, auf jeden Fall. Auf Erden soll auch eure Freude vollkommen werden. Dazu kam Gottes Sohn in diese Welt, um uns ein Zeichen der Liebe des Vaters zu zeigen und alle Not zu überwinden. Dafür starb er am Kreuz und trug unsere Schuld, damit wir das Schönste noch vor uns haben. Er hat das Schönste aufgehoben bis zum Schluss. Und jetzt ist ja schön, wie die Geschichte endet. Die Mutter hat es verstanden, ging nach Hause und Jesus hinterher. Dann hättet ihr die Predigt nicht verstanden. Denn dort heißt es, Jesus zieht nach Kapernaum und die Mutter geht in der zweiten Reihe hinterher. Und wir dürfen mit Maria Jesus folgen, denn dazu hat er uns eingeladen. Amen.